Liebe Hörerinnen und Hörer, ich heiße Sie herzlich willkommen zu einer weiteren Sendung der Ortsgespräche im Bürgerfunk bei Radio KW. In den vergangenen 7 Monaten haben wir Sie Monat für Monat in Zusammenarbeit mit der Bürgerinitiative Salzbergbaugeschädigte über die Probleme der Bürgerinnen und Bürger im Salzabbaugebiet zwischen Rheinberg, Xanten und Wesel informiert. Heute möchte ich Ihnen einige wichtige Details zum Planfeststellungsverfahren erläutern und Sie auffordern, uns in Ihrem eigenen Interesse zu unterstützen. Gerade hörten Sie nach der Anmoderation das Lied von Marius Müller-Westernhagen »Schweigen ist feige« und Reden ist Gold. Wie wahr? Spiegelt dieses Lied »Schweigen ist feige und Reden ist Gold« die verschiedenen Probleme unserer Zeit wider? Denken wir an den Klimaschutz, denken wir an die Starkregenereignisse, denken wir aber auch an die Probleme, die unsere Region hier am Niederrhein betreffen. Wenn man die Tagespresse betrachtet, so stellt man fest, dass immer mehr Menschen bereit sind, ihre Stimme zu erheben und Missstände anzuprangern. Hier fällt besonders auch unsere Jugend auf. Wir sehen, dass sich Menschen auflehnen, um den Raubbau in der Natur und in der Umwelt zu stoppen. Sie setzen sich ein für einen effektiven Klimaschutz, begehren auf gegen die ungezügelte Gier der Industrie. Hier gibt es genügend Beispiele in unserer Region, wie zum Beispiel die zügellose Ausweitung der Kiesförderung am Niederrhein, die unsere Umwelt und das Landschaftsbild und auch unsere regionale landwirtschaftliche Nahrungsmittelproduktion drastisch verändert, weil Ackerflächen und wertvolle Böden in Seen verwandelt werden. Ein weiterer wichtiger Punkt hierbei ist auch, dass eine der wertvollsten Ressourcen der Menschheit, das Grundwasser, hier auch in unserem Bereich gefährdet ist. Wir wohnen hier in einer Landschaft, wo bis zu 15 Meter der Boden sich gesenkt hat und somit unter dem Wasserstand des Rheines liegt. Und auch das Wohngebiet von mehr als 500.000 Menschen unterhalb des natürlichen Grundwasserspiegels liegen, wo aus heutiger Sicht, wenn die Gebiete bewohnbar bleiben sollen, für Jahrtausende täglich Millionen Liter Grundwasser abgepumpt werden müssen. Wo selbst vor den wichtigsten Bauwerken, den Schutzdeichen hier am Niederrhein, die das Leben der Menschen schützen sollen, die Industrie und die Aktionäre nicht mehr Halt machen und selbst unter Schutzdeichen Kohle und Salz abbauen. Mit der Folge, dass diese Schutzdeiche immer weiter erhöht werden müssen und das noch viele Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte. Die Kosten zahlen nicht die Aktionäre. Bei ihnen zählt nur der Aktiengewinn. Die Folgekosten dieses Strebens nach Gewinn und auch die Ewigkeitskosten lastet man der Allgemeinheit an. Und wir und unsere Nachkommen, Kinder und Kindeskinder, werden die Zeche bezahlen müssen. Zu diesen Industrien zählt auch der Salzabbau am Niederrhein. Ja, Salz ist wichtig. Salz ist ein wichtiger Rohstoff, auch unser gutes, sehr reines Salz aus dem Bergbau im Bord, wie man immer wieder betont. Dieses Salz aus Bord ist für eine Vielzahl von Schlüsselindustrien in Deutschland von besonderer Bedeutung. Die Bürgerinitiative Salzbergbaugeschädigte ist nicht gegen den Salzabbau. Wir fordern aber auch den sorgsamen Umgang mit unserem Bodenschatz. Warum soll man mit diesem Schatz unter unseren Füßen nicht sorgsam umgehen? Wenn man hört, 50% des geförderten Salzes in Bord, das sind mehr als 4.000 Tonnen pro Tag, auf unseren Straßen verteilt werden und unsere Umwelt nachhaltig damit schädigen. Auf salzhaltigen Böden wachsen keine Bäume und auch keine Vegetation, die unsere CO2-Werte reduzieren könnten, damit wir unsere Klimaziele erreichen können. Kranke Bäume reduzieren nun mal kein CO2. Kommen wir nun zu den weiteren Problemen des ungezügelten Salzabbaus. Wir berichteten über die Probleme der Menschen hier am Niederrhein im Salzabbaugebiet und berichten über die Erfahrung der Menschen mit den Bergbauunternehmen und deren Verhalten, wenn es um die Begleichung von Schäden am privaten Eigentum geht. 100 Jahre Bergbau haben in der Salzabbauregion viele Spuren hinterlassen. Und so mancher Bürger ist auf Schäden, die durch den Salzbergbau in der Vergangenheit verursacht worden sind, sitzen geblieben. Selbst wichtige Bauwerke wie den Rheindeichen, die das Leben und das Eigentum der Menschen schützen sollen und auch an den öffentlichen Einrichtungen, an der allgemeinen Infrastruktur, mit den Abwasseranlagen und Straßen, selbst Kirchen, die seit Jahrhunderten allen Widrigkeiten getrotzt haben, zum Beispiel Gindrich oder Böderich, sind massiv betroffen. Es ziehen sich Risse durch die Mauern und Fundamente von Immobilien und privaten Häusern. Abwässerkanäle ändern ihre Richtung, Wasserleitungen werden zerstört und Straßen müssen demzufolge auch erneuert werden. Viele Hintergründe wurden beleuchtet über die Probleme, die die Bürgerinnen und Bürger im Salzbergbaugebiet mit der Regulierung von Schäden des unterirdischen Salzabbaus in dieser Region haben. Viele der Schäden treten erst heute auf, obwohl der Salzbergbau im Abbaugebiet teilweise schon vor 50 Jahren und mehr beendet wurde. Diese Schäden treten nun vermehrt erst nach 50 und mehr Jahren auf. Anders wie beim Kohlebergbau, wo die Bergschäden schon nach einigen Monaten nach dem Abbau auftreten und nach der Erfahrung der Vergangenheit nach einer relativ kurzen Zeit von mehreren Jahren zum Stillstand kommen. Diese Zeitspanne liegt also noch in der gesetzlich zugesicherten Haftpflicht der Bergbauunternehmen von 30 Jahren nach der Beendigung des untertägigen Bergbaus unter dem geschädigten Objekt. Die Verfahrensweise bei Bergschäden im Steinkohlebereich ist durch umfangreiche Verträge mit der RAK-Stiftung und der dort integrierten Schiedsgerichtsbarkeit sowie die Haftung für Ewigkeitsschäden durch die Bergbauunternehmen, die RAK-Stiftung, das Land NRW und den Bund weitgehend abgesichert. Das ist beim Salzbergbau nicht der Fall. Hier weigern sich die Bergbauunternehmen im Salzabbau vehement, dem Beispiel der bewährten Schadenserfassung, der Schadensregulierung und auch der Schiedsgerichtsbarkeit wie bei der Steinkohle aus Kostengründen beizutreten. Man kann schon sagen, es ist ein einmaliger Vorgang in der deutschen Rechtsprechung, dass ein Verursacher eines Schadens selbst beurteilt, ob er den Schaden, den er augenscheinlich verursacht hat, anerkennt und ob er gewillt ist, eine volle Schadensersatzleistung zu zahlen. Fatal ist, dass das Bergbauunternehmen hier Hilfe bekommt. Er bekommt Hilfe durch die deutsche Rechtsprechung. Da in diesem Falle die Beweispflicht über die Entstehung des Schadens beim Geschädigten, also zum Beispiel beim betroffenen Bürger, liegt. Natürlich kann ein Bürger den Bergbaubetreiber verklagen und sein Recht einfordern. Doch hier haben wir eine David-gegen-Goliath-Situation. Warum ist das so? Die Fakten liegen klar auf der Hand. Keine Rechtsschutzversicherung übernimmt eine Klagevertretung gegen den Bergbau. Durch eine Klausel im Versicherungsvertrag ist dieses ausdrücklich ausgeschlossen. Die Versicherungen wissen, warum sie diese Klausel eingebracht haben. Der Geschädigte muss nun selbst die Klagevertretung auf eigene Kosten übernehmen. Der geschädigte oder betroffene Bürger wird spätestens nach dem von ihm einzureichenden Gutachten zur Beweispflicht zum angezeigten Schaden durch ein Fachunternehmen erkennen, dass dieses nicht finanzierbar ist. 10.000 Euro für ein Gutachten ist hier keine Seltenheit, die der Geschädigte in der ersten Gerichtsinstanz aufbringen muss. In dem Bewusstsein, dass er den Prozess verliert bzw. verlieren kann und dann auch noch anteilig die Gerichts- und Gutachtenkosten des Bergbauunternehmens übernehmen muss. Sollte er den Prozess in der ersten Instanz gewinnen, so wird das Bergwerksunternehmen sicherlich in die Berufung gehen. Hier ist das kapitalkräftige Bergwerksunternehmen klar im Vorteil. Schon um keinen Präzedenzfall zu schaffen, wird das Bergwerksunternehmen in die nächste Instanz gehen. Wiederum wird ein neues Gutachten fällig, neue Gerichtskosten werden fällig und die Kostenspirale dreht sich unaufhörlich weiter. Spätestens dann wird der Geschädigte erkennen müssen, dass er nicht die finanziellen Mittel hat, um weitere Gerichtsverfahren zu beschreiten und er bei der Fortführung seiner Klage in eine weitere Instanz sich vermutlich finanziell ruiniert. Man kann jetzt böswillig sagen, das wird so von den Bergwerksunternehmen einkalkuliert und hat viele betroffene Bürgerinnen und Bürger davon abgehalten, den Rechtsweg zu gehen und eine Klage anzustrengen. Die bisherigen Schilderungen betreffen in erster Linie die Schadensbearbeitung in den alten Salzbergbaugebieten unter der Federführung der Deutschen Sollwehrwerke und der ESCO. Die ESCO war eine Kooperation der Deutschen Sollwehrwerke und der heutigen Eigentümerin des Bergwerkes im Bord, der Firma Kali und Salz AG, kurz auch K&S genannt. Von den Deutschen Sollwehrwerken wurde schon sehr bald nach dem Ausstieg aus dem Bergbau die hundertprozentige Tochter der Deutschen Sollwehrwerke, die Firma Cavity, zur Abwicklung der Bergschäden gegründet. Wenn man sich die Frage stellt, warum wurde diese neue Firma gegründet, die niemals Bergbau betrieben hat, so erinnere ich nochmals an meine Radiosendung und mein Interview mit dem Abgeordneten des Landtags in Nordrhein-Westfalen und Vertreter im Bergbauausschuss im Landtag, Herrn René Schneider. Er sagte: Für mich ist die Cavity eine Bad Bank und eine hundertprozentige Tochter der Deutschen Sollwehrwerke. Zur Erklärung des Begriffes Bad Bank: Der Begriff ist angelehnt an die Bankenkrise Anfang dieses Jahrhunderts, wo faule Kredite der Banken in eine sogenannte Bad Bank ausgelagert wurden. Die Gründung dieser Bad Bank für die Schadensbegutachtung und die Schadensabwicklung geschah vermutlich, damit der Name der Deutschen Sollwehrwerke nicht in Verbindung mit der Schadensabwicklung bei Bergschäden kommt. Zur Information: Finden können Sie alle Radiosendungen und Interviews auf der Homepage der Bürgerinitiative www.salzbergbaugeschädigte.de. Wofür steht die Bürgerinitiative Salzbergbaugeschädigte? Bis zum heutigen Tage kämpft die Bürgerinitiative Salzberg Baugeschädigte um eine gerechte und neutrale Begutachtung und auch Bewertung der Bergbauschäden im ehemaligen Salzabbaugebiet. Das Ziel ist eine neutrale Schiedsstelle nach dem bewährten Muster wie im Steinkohle- und Braunkohlebergbau, auch für den Salzbergbau zu erreichen. Die Schlichtungsstelle kann dann im Fall eines nicht geklärten Bergschadens und eines Streitfalles eine neutrale Klärung herbeiführen, dass kostenfrei für den betroffenen Bürger ein faires Urteil zum Schadensfall ergeht, die von beiden streitenden Parteien akzeptiert wird. Die RAK-Stiftung hat durchblicken lassen, dass ein Beitritt zur derzeitig bewährten Schlichtungsstelle für den Salzbergbau möglich ist und das zu relativ geringen Kosten pro verhandelten Einzelfall.
Vor dem Musiktitel hatte ich Ihnen gesagt, dass die Bergbaubetreiber im Salzbergbau den Beitritt zu dieser Schlichtungsstelle vehement ablehnen. Die Bürgerinitiative hat nach dieser ablehnenden Aussage der Salzbergbauunternehmen die Meinung der Landrats-, Kreistags- und Stadtratskandidaten in den betroffenen Städten des Salzabbaugebietes sowie die Parteigremien befragt und um ihre Meinung gebeten. Die Antwort war einhellig. 99% der befragten Parteien, Stadtrats- und Kreistagskandidaten hatten sich für einen Beitritt des Salzbergbaus zur Schlichtungsstelle ausgesprochen und ihr Unverständnis über die Ablehnung kundgetan. Zurzeit arbeitet die Bürgerinitiative und alle Parteien und auch der Kreistag an Lösungen für dieses Problem, um den von Bergschaden betroffenen Bürgern zu helfen, damit eine gerechte Lösung auf Augenhöhe gefunden wird. Nachdem wir uns bisher über den Altbergbau unterhalten haben und auch über die Erfahrungen, die dort die Bürgerinnen und Bürger mit dem Altbergbau gemacht haben, beschäftigen wir uns nun mit der Erweiterung des Salzbergbaus hier am Niederrhein. Die alten Lizenzen sind abgelaufen und ein neuer Antrag für die Erweiterung des Salzabbaugebietes muss von der Firma K&S bei der Bezirksregierung in Arnsberg gestellt werden. Hier werden also dann die Karten neu gemischt. Und auch dort wird dann über die Erweiterung des Bergbaus letztendlich und endgültig entschieden. Natürlich geht es dann auch unter Gebiete, die heute noch nicht betroffen waren. Unter denen soll nun auch Salz abgebaut werden. Dazu beantragt derjenige, der den Abbau dort tätigt, ein sogenanntes Planfeststellungsverfahren. Was ein Planfeststellungsverfahren ist, das werde ich Ihnen versuchen gleich zu erläutern. In diesem Planfeststellungsverfahren gibt es einen Punkt, in dem es eine sogenannte Offenlegung gibt. In dieser Offenlegung wird öffentlich bekannt gegeben, was die Firma K&S beabsichtigt und wie weit das Gebiet gehen wird, das sie in Zukunft beansprucht, um dort die Salzreserven abzubauen. Mit dieser Information kann jeder entscheiden, welche Einwände er gegen die Erweiterung des Salzbergbaus vorbringt. Und dort hat jeder, der in diesem Gebiet wohnt und eventuell betroffen ist, die Möglichkeiten, seine Einwendungen gegen die Ausweitung dieses Bergbaugebietes zu erheben. Nun verlassen wir den Altsalzabbau, wo wir die Folgen für die Umwelt, die Infrastruktur und die Bergbauschäden umfangreich angesprochen haben. Es wäre sehr blauäugig anzunehmen, dass bei der Erweiterung des beantragten Salzabbaus durch das Bergbauunternehmen K&S sich etwas verändert. Die Umwelt- und die Infrastrukturbelastung sowie die Bergschäden werden uns, wenn die erweiterte Abbaugenehmigung erteilt wird, über viele Jahre begleiten. In manchen Fällen wird der heutige Salzabbau und die Auswirkungen auf ewig Maßnahmen erfordern, die ein Leben im derzeitigen Salzabbaugebiet nur möglich machen. Wenn Sie meine Sendung in den letzten Zeiten verfolgt haben, so werden Sie immer wieder das Wort gehört haben, Planfeststellungsverfahren. Was ist ein Planfeststellungsverfahren? Und hier möchte ich Ihnen einige Auskünfte geben. Denn in diesem Planfeststellungsverfahren haben auch Sie als Bürger und Bürgerin die Möglichkeit, sich einzubringen und auch Ihre Bedenken dem Bergamt in Arnsberg mitzuteilen. Somit sollte dann das Bergamt in Arnsberg in der Lage sein, einen Planfeststellungsbeschluss zu beschließen, der letztlich allen Anforderungen gerecht wird. Was ist ein Planfeststellungsverfahren? Die Planfeststellung ist ein in der Bundesrepublik Deutschland in den gesetzlichen angeordneten Fällen durchzuführendes besonderes Verwaltungsverfahren. Der anschließend erlassene Planfeststellungsbeschluss ist ein reiner Verwaltungsakt. Das Planfeststellungsverfahren gliedert sich bei einer groben Übersicht in vier Stufen. Die erste Stufe ist der Antrag des Unternehmens. Das beantragte Unternehmen hat hier eine genaue Beschreibung des Vorhabens und alle erforderlichen gesetzlichen Gutachten beizubringen. Das Bezirksamt in Arnsberg prüft alle Unterlagen auf Vollständigkeit und auf die gesetzmäßige Ausführung. In der Stufe 2 erfolgt die öffentliche Planauslegung oder auch Offenlegung genannt durch das Bezirksamt in Arnsberg. Innerhalb der Offenlegungszeit in den Rathäusern der betroffenen Region beträgt die Offenlegung in der Regel 4 Wochen nach dem Offenlegungstermin. Nun hat der betroffene Bürger die Zeit, sich über das Vorhaben an den Auslegestellen zu informieren und seine Einwendungen gegen dieses Vorhaben dem Bezirksamt schriftlich mitzuteilen. Auf die Beachtung der 4-wöchigen Einwendungsfrist, der mit dem Offenlegungstermin beginnt, ist hier besonders zu achten. Zu den weiteren Details einer ordnungsgemäßen Einwendung kommen wir in der weiteren Radiosendung. Sie können aber auch auf der Homepage www.salzbergbaugeschädigte.de dieses nachlesen. Im Übrigen gelten die Einwendungsmöglichkeiten auch an dieser Stelle für Behörden und Verbände. Kommen wir nun zur Stufe 3, die Anhörung und Erörterung. Die Anhörung oder Erörterung ist öffentlich. Hierzu werden die Einwender persönlich eingeladen. Wenn jedoch die Zahl der Einwender die Zahl 50 übersteigt, wird nur noch über die allgemeine Presseinformation in den ortsüblichen Medien dazu eingeladen. In der Erörterung können die Einwender und das Unternehmen Stellung beziehen und ungeklärte Fragen oder auch strittige Fragen erörtern bzw. klären. Das Bergamt ist hier ein neutraler Begleiter. Somit kommen wir nun zur Stufe 4, der Planfeststellungsbeschluss. Im Rahmen des Planfeststellungsbeschlusses gibt es noch die Möglichkeit der Klage der betroffenen Bürger, der Behörden und der Verbände. Wenn dieser Prozess rechtskräftig abgeschlossen ist, ergeht der rechtskräftige Beschluss durch das Bezirksamt in Arnsberg. Dieser rechtskräftige Beschluss ist dann nicht mehr anfechtbar und kann in dieser Form, wie er beschlossen worden ist, durchgeführt werden. Nun haben Sie einiges gehört über das Planfeststellungsverfahren. Ich denke, die erste Frage, die sich stellt, in welcher Stufe befindet sich das Planfeststellungsverfahren zur Erweiterung des Salzbergbaus am Niederrhein? Das, was bis heute bekannt ist, befinden wir uns in der Stufe 1. Es liegen aber Anzeichen dafür vor, dass die Stufe 2, die Offenlegung, in den nächsten 2 bis 3 Monaten erfolgen wird. Dann sind Sie als Bürger mit Ihrer Einwendung gefragt. Sie sollten sich auch heute schon Gedanken machen, was diese Erweiterung für Sie, Ihre Kinder und Ihr Eigentum in Zukunft bedeutet. Im nun folgenden Teil habe ich für Sie meine Informationen aus den geführten Interviews und den persönlichen Gesprächen mit Menschen aus der Region mal oder auch manchmal zur Auflockerung mit etwas Sarkasmus versehen in dem nun folgenden Teil der Radiosendung zusammengefasst. Alle Aussagen und Informationen wurden mir immer wieder von betroffenen Bürgerinnen und Bürgern und selbst deren Kinder aus dem Salzabbaugebiet berichtet. Kinder sagten mir, wir haben immer zur gleichen Zeit ein kleines Erdbeben. Das ist schrecklich. Und wir haben Angst und werden auch schon mal wach, wenn es richtig rummelt. Das ist blöd und sollte eigentlich aufhören. Ja, das ist Kindermund. Kommen wir nun zu den Erwachsenen. Leider muss ich erfahren, dass es nur wenige Menschen gibt, die von Bergbauschäden betroffen sind und mir am Mikrofon Rede und Antwort stehen wollen. Im persönlichen Gespräch sagte man mir in vielen Fällen, wir haben den Bergschaden gemeldet. Die Marktscheider sind gekommen und haben sich den Schaden angeschaut. Man hat viele Fotos gemacht und uns das Angebot gemacht, Vermessungsbolzen zu setzen. Diese sollten regelmäßig kontrolliert werden. Viele Bürger haben mir gesagt, sie haben dort zugestimmt. Einige sagten aber auch, dass sie seit langem keinen mehr gesehen haben. Oder wir haben nichts gemerkt, das bei uns nochmal gemessen wurde. Andere sagten Folgendes. Einige Tage später bekamen wir ein Schreiben und man teilte uns mit, dass die Anerkennung des Schadens als Bergschaden verweigert wurde. Es wurde der Hinweis gegeben, dass durch die laufenden Messungen der Vermessungsfirma im Auftrage des Bergbaubetreibers keine signifikanten Senkungen im Umfeld des Gebäudes sich ergeben haben, die größer als 2 Zentimeter waren, und somit schließt man einen Bergschaden aus. Bei älteren Häusern und Gebäuden war es die schlechte Bausubstanz, das schlechte Fundament oder andere Baumängel, wie zum Beispiel tropfende Dachrinnen oder im Umkreis stehende Bäume, die ihr Unwesen dort trieben und das Gebäude beschädigt haben. Einige berichteten, wenn mal ein Schaden anerkannt wurde, dann war es nur ein Teilschaden oder es wurde nur ein Teilschaden anerkannt. Und man bot einen Vergleich an. Somit blieb der Geschädigte auf einen Teil des Schadens sitzen. Dagegen hatte eine Person geklagt. Sein Fazit nach 2 Gerichtsverhandlungen, diese Erfahrung hat mir mehr Geld gekostet als der eigentliche Schaden. Ich konnte die Gerichtskosten bestreiten und musste hinterher den Schaden auch noch selber begleichen. Fragt man die Menschen nach den Gründen, warum sie nicht öffentlich über Bergschäden reden? Sie sagen mir ganz klar ins Gesicht, wir haben Angst davor. Wir haben schon mal Schäden gemeldet, sollten die Schäden größer werden und wir haben uns dazu öffentlich geäußert, dann würde sich das eventuell negativ auf die neuen Untersuchungen niederschlagen. Ja, es gibt sehr viele Beispiele. Ein interessantes Beispiel ist, Sie wohnen in einem älteren Haus im Abbaugebiet. Beim Salzabbau werden Sie in den ersten Jahren nicht sehr viel vom Bergbau unter Ihrem Eigentum merken. Nun ja, dass Salz durch Sprengung gewonnen wird, ist Ihnen bekannt. Das bringt sicherlich auch unangenehme Begleiterscheinungen und Beeinträchtigungen mit sich. Davon haben Sie sicher schon mal gehört. Was sind das für Begleiterscheinungen? Das sind zum Beispiel Erschütterungen, Sprenggeräusche, immer zur gleichen Tages- und Nachtzeit. Aber man sagt uns, diese Geräusche liegen ja im Normbereich, so berichtet mancher Bürger. Das wird Ihnen von Seiten des Bergbaubetreibers so an die Hand gegeben. Diese Geräusche stellen ja auch keine Gesundheitsgefahr für die Menschen dar, sagt man. Obwohl ihr Schlaf gestört, die Gläser im Schrank klirren und tanzen und die Haustiere sich in eine Ecke verkriechen. Oder, was dann ganz besonders auffällt, der Hund immer zur gleichen Uhrzeit verrückt spielt, nämlich dann, wenn es rumst, kracht und man hat nicht nur das Gefühl, dass die Wände wackeln. Selbst die Geräusche, die nicht alle Menschen wahrnehmen, wie den Infraschall, der durch das Bohren im Salzgestein wohl verursacht wird, sind ganz neue Dinge, die ich zu hören bekommen habe. Das wurde von einer Person mit einem sehr empfindlichen Gehör aus dem Bergbaugebiet um Xanten berichtet. Dieses monotone Geräusch raubt ihm regelmäßig den Schlaf. Man kann es auch so sehen, wie Opa es immer sagte. Stell dich nicht so an, dat wo all immer so mit de Solwei. Oder auf Hochdeutsch, das war schon immer so bei der Solwei. Stellt euch nicht so an. Ja, er mag ja recht haben. Aber muss man sich das gefallen lassen? Ach so, was sagte denn der Opa? Stellt euch nicht so an. Da stelle ich mir folgende Frage. Was würde wohl der Bergwerksdirektor im Vorstand von K&S oder der Aktionär machen, wenn es unter seinem Häuschen rumst, kracht und die Wände wackeln, die Wände Risse zeigen und langsam Wasser in den Keller einsickert? Und er zusehen müsste, wie langsam sein Lebenswerk zerbröselt. Wir glauben, er wäre schnell aus dem Häuschen. Eine gute Dividende von K&S macht es möglich. Den Schaden haben später die betroffenen Bürger und die Allgemeinheit. Aber es gibt ja auch ein Licht am Horizont. Nach einer Weile wird es stiller im Haus. Die Salzabbaukarawane unter dem Haus ist weitergezogen und entfernt sich. Nun tritt langsam wieder Ruhe ein. Hier und da rumst es nochmal, aber es wird erträglicher. Es ist nun einige Jahre später. Von einer Bergsenkung wurde eigentlich noch nichts bemerkt. Es geht halt beim Salzabbau mit der Senkung sehr langsam. Wie sagte doch der Marktscheider, alles sehr gleichmäßig. Man merkt es gar nicht. Maximal 2 Zentimeter pro Jahr sackt das Haus ab. Das wurde immer wieder den von Bergsenkung betroffenen Bürgern erzählt. Als Begründung hieß es, die Daten wurden von Vermessungsingenieuren des Bergwerks über Jahre ermittelt und jedes Jahr werden die Messstellen überprüft. Es geht also langsam und gleichmäßig abwärts. Tja, kommen wir zu einem weiteren Kapitel. Ein schwacher Trost. Und viele Windräder müssen sich drehen, um den Strom zu erzeugen, um den Grundwasserspiegel zu senken, damit unsere Häuser nicht zum Wohnraum für Fische werden. Ach ja, Strom kommt aus der Steckdose und ist immer vorhanden. Pumpen können nicht ausfallen. Nun ja, ein weiteres Phänomen, das Sie demnächst vielleicht auch bemerken werden. Plötzlich, was ist das? Der Wasserstand im Kochtopf ist auf der einen Seite plötzlich höher als auf der gegenüberliegenden Seite. Das Fett in der Bratpfanne sammelt sich nur auf einer Seite am Rand der Pfanne. Die Apfelsinen machen sich selbstständig und rollen von der Tischplatte. Die Wohnungstüren klemmen und auch die Fenster. Es entstehen kleine Risse an den Ansätzen der Treppenstufen und die Keramikfliesen im Keller zeigen haarfeine Risse. Auch Feuchtigkeitsflecken sind entstanden an den Kellerwänden. Die Kellerwände zeigen deutliche, feine Risse. An der Hauswand, besonders in den Ecken der Fenster, sieht man haarfeine Risse, die auch durch die hart gebrannten Klinker gehen. Man fragt sich dann schon, ist der Bergbau an der Erdoberfläche angekommen? Was nun? Mein Häuschen habe ich in den vergangenen 40 Jahren abgezahlt. Tag und Nacht dafür geschuftet. Auf vieles hat die Familie verzichtet. Und nun, im Alter von 70 Jahren, wo ich eigentlich nur Rentner sein und das restliche Leben genießen will, wird mein Traum zerstört. Die Zeit, als es unter meinem Haus gekracht und gerumst hat, ist schon 30 Jahre vorbei. Und das Bundesgesetz sagt, das Bergbauunternehmen muss nun nicht mehr für die durch den Bergbau entstandenen Schäden haften. Warum sagt das Gesetz das? Das Gesetz besagt, dass die Haftpflicht für entstandene Schäden nach 30 Jahren endet. Aber jeder weiß, dass Bergsenkungen bis zu 200 Jahre im Steinsalzbergwerk anhalten können. Sie erinnern sich? Nur 2 Zentimeter senkt sich der Erdboden in den Bergsenkungsprognosen, bestätigt auf der Grundlage der seit Jahrzehnten laufenden Messungen an Hunderten von Messstellen. In den neuen Bergbauerweiterungsplänen sind die erwarteten und prognostizierten Bergsenkungen bis zu 4 Metern eingezeichnet und fester Bestandteil eines Planfeststellungsverfahrens. Ja, das kann sogar stimmen. 400 Zentimeter Bergsenkung geteilt durch 2 Zentimeter pro Jahr ergibt nun mal 200 Jahre. Ist das nicht toll? Die Rechnung stimmt.
Durch das Bergrecht wird darüber verfügt, dass der Bürger die bergmännische Tätigkeit unter seinem Eigentum zu dulden hat. Das ist Gesetz. Aber es ist auch Gesetz, dass der Bergbaubetreiber den entstandenen Schaden durch die bergmännische Tätigkeit zu ersetzen hat. Im bürgerlichen Gesetzbuch steht, dass die Haftpflicht für den Bergbauunternehmer nach 30 Jahren endet. Wo aber sind die verbrieften, gesicherten Kapitalrückstellungen für die Zeit nach den 30 Jahren? Auch im Falle einer Insolvenz oder bei der Auflösung des Unternehmens und eventuell auch des Mutterkonzernes. Ach, wie sagte Opa immer, pack mal einer nackten Person in die Tasche. Wo nichts mehr ist, hat der Kaiser sein Recht verloren. Wo ist also die Lösung? Ich denke, ein Konstrukt, wie im Kohlebergbau zum Beispiel eine Stiftung, mit einer verbrieften Kapitalrückstellung kann nur Bestandteil einer Genehmigung sein. Absichtsvereinbarung und angebliche Rückstellung des Unternehmens sind nicht zielführend und stellen wohl kaum eine Rechtssicherheit für die Liquidierung der Schäden in Zukunft dar. Hier ist vielleicht eine höchstrichterliche Entscheidung erforderlich beim Bundesverfassungsgericht, um die Rechte und Ansprüche der Generation nach uns, unserer Kinder und Kindeskinder, abzusichern, damit diese Schäden, die zu einem späteren Zeitpunkt entstehen, auch nicht zulasten der nächsten Generation gehen.